Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen.
Zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserer 115. Folge. Und wir sprechen diese Woche über Lehre und Bündnisse 20 bis 22. Mal wieder ein paar mehr Kapitel, mit denen wir uns dieses Mal beschäftigen sollen. Und es geht um etwas ganz Wichtiges. Es geht nämlich um die Gründung der Kirche. Aber wir fangen erstmal noch ein bisschen davor an. Es ist so, dass über den Jahreswechsel 1829 zu 1830 der Druck des Buches Mormon in vollem Gange war. Und überall wurde über diese Goldbibel gesprochen in der Umgebung. Das war nicht zu verheimlichen. Die Leute wussten, was da los war und sprachen über diese Goldbibel. Es gab einen Mann, der hieß Solomon Chamberlain. Er war ein Wanderprediger ohne feste Konfession und war damals auf dem Weg nach Kanada, um dort zu predigen über Jesus Christus und über seinen Glauben. Und auf dem Weg dorthin kam er auch durch die Gegend, wo Joseph Smith und die Goldbibel zu finden waren, und er hörte davon. Solomon hatte sich nie einer Kirche angeschlossen, weil er der Meinung war, dass die Kirchen nicht genug der Urkirche entsprachen, von der im Neuen Testament zu lesen war. Und er hatte vor ein paar Jahren eine Vision, in der ihm gesagt wurde, dass die wahre Kirche nicht auf der Erde ist, aber dass sie bald wiederhergestellt werden soll. Und dann auch nach dem Muster der Urkirche. Deshalb war er immer auf der Suche und offen, auch für neuere Kirchen, was ja die anderen eher abgeschreckt hat, aber er wusste, er musste danach suchen, eine neue Kirche zu finden. Und so suchte er die Familie Smith auf und traf Hiram an. Dieser zeigte ihm nach einem kurzen Gespräch das Buch Mormon bzw. die Manuskripte, die da vorlagen zu dieser Zeit. Und Solomon befasste sich etwa 2 Tage lang ganz intensiv damit und kam dadurch zum Glauben an das wiederhergestellte Evangelium. Und er nahm diese Manuskriptseiten mit sich nach Kanada und war so einer der ersten Missionare, wenn auch noch inoffiziell, für die Kirche Jesu Christi. Und ja, sprach mit jedem, der ihm zuhören wollte, über das Buch Mormon und über die neue Kirche, die der Herr auf die Erde gebracht hatte. Am 26. März 1830 war es nun soweit und die ersten Exemplare des Buches Mormon waren nicht nur als Manuskript verfügbar, sondern als gedruckte Version, als Buch. Der Verkauf des Buches Mormon lief leider schleppend. Wir kennen das heute nicht mehr. Das Buch Mormon wird frei herausgegeben, aber wir haben ja erst letzte Woche darüber gesprochen, was für eine Investition das für Martin Harris war oder was für ein Opfer es war, sein Geld zu geben, um das Buch Mormon drucken zu lassen, und so musste es auch irgendwo wieder herkommen. So, leider wollten nicht so viele Leute das Buch Mormon erst einmal kaufen, aber trotzdem gab es ein paar Menschen, die es kauften, die darin lasen und sich bekehrten. Also es begann ganz langsam. Wir lesen darüber, ohne weitere genaue Einzelheiten, dass vor ein paar Monaten Petrus, Jakobus und Johannes erschienen waren und Joseph und Oliver das melchisedekische Priestertum zurückgebracht haben. Seitdem war es so, dass nicht nur jeder getauft werden konnte, sondern dass nun auch diese Menschen die Gabe des Heiligen Geistes bekommen konnten. Außerdem wurden Joseph und Oliver von Petrus, Jakobus und Johannes zu Aposteln ordiniert. Der Herr wies sie dann anschließend dazu an, einander und weitere Brüder als Älteste zu ordinieren. Er erklärt aber auch, dass um das zu tun, die Kirche als Organisation bestehen müsse und dass die Mitglieder die Führer bestätigen müssten, so wie wir das heute kennen. Das war von Anfang an notwendig und ein Merkmal der wahren Kirche. Hier wurde nicht gesagt, jeder kann hier Ältester werden, wie er möchte, oder eure besten Freunde aussuchen. Selbst wenn es so gewesen wäre, musste es vor die Versammlung geführt werden, musste es vor die Gemeinde gebracht werden, und die Mitglieder müssten von Anfang an bis heute diese Berufungen bestätigen. Nur gab es die Gemeinde, die Organisation der Kirche damals noch nicht. Deshalb begaben sich Joseph und Oliver daran, die Gründung der Kirche vorzubereiten. Im Vorfeld der Gründung der Kirche, während dieser Vorbereitung, die die beiden unternahmen, wurde Lehre und Bündnisse 20 offenbart. Darin erklärt der Herr ganz grundlegende Dinge. Er erklärt erst einmal die Berufung von Joseph Smith, alles, was bis dato passiert war. Er fasst das Hervorkommen und die Übersetzung des Buches Mormon zusammen und erklärt, dass es durch Zeugen bestätigt wurde. Er fasst ein wenig zusammen, was in den letzten Tagen geschehen muss, Verheißungen, Warnung für die letzten Tage und dann ganz grundlegende Gesetze für die Organisation der Kirche. Zum Beispiel die Taufe, das Priestertum und die Ämter, die dazu gehören. Auch noch einmal, dass Berufungen bestätigt werden. Also das ist hier der Punkt, wo er das Oliver und Joseph erklärt. Die Pflichten, die auch die Mitglieder haben. Er erklärt das Abendmahl noch einmal. Und er erklärt sogar, bevor überhaupt die Kirche wiederhergestellt wurde, die Kirche gegründet wurde, wie die Gemeinden organisiert sein sollen und wie mehrere Gemeinden, die es eines Tages geben würde, miteinander arbeiten können. Dann ist es endlich soweit. Am 6. April 1830 versammeln sich 40 Gläubige im Haus der Whitmers. Und wie es das Gesetz vorsah, wurden nun 6 Leute als die ersten Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ausgewählt. Joseph und Oliver wurden dann von ihnen als Führer bestätigt. Und Joseph und Oliver ordinierten sich dann gegenseitig zum Ältesten nochmal. Das Abendmahl wurde ausgeteilt, die Mitglieder, die schon getauft waren, wurden konfirmiert und bestätigt. Anlässlich dieser Versammlung, dieser großartigen Gründung der wahren Kirche, schüttet der Herr seinen Geist aus über die Anwesenden und es wird prophezeit, es wird gepriesen, die Leute freuen sich, es ist ein ganz besonderer geistiger Moment für alle. Joseph empfängt während, also es hört sich so an, während dieser Versammlung die erste Offenbarung an die wiederhergestellte Kirche, also die erste offizielle, nämlich Lehre und Bündnisse 21. Hierin bestätigt zum Beispiel der Herr Joseph als Propheten dieser gerade gegründeten Kirche. Nach der Versammlung treffen sich die Versammelten später, um weitere Taufen durchzuführen. Und das ist der Moment, wo Joseph sieht, wie seine Eltern, seine Mutter und sein Vater getauft werden. Und er ist so berührt davon, nach all der Vergangenheit, die sie zusammen durchgemacht haben und der Vergangenheit vor allen Dingen mit den verschiedenen Kirchen. Sein Vater ist nie wirklich in eine Kirche gegangen, hat sich nicht taufen lassen, weil ihm nichts zugesagt hat. Seine Mutter hat versucht, so die Kirche zu finden, die am ehesten dem entspricht, was sie von der wahren Kirche sich vorstellt. Und so war es immer ein wenig eine Spaltung, welche Religion jetzt wirklich in der Familie gelebt wird. Und das ist ein ganz besonderer Moment für ihn, hier zu sehen, dass seine beiden Eltern in derselben und wahren Kirche getauft werden und nun diese angehören. Joseph ist anschließend nach diesem Tag so überwältigt von den Ereignissen, dass er sich zurückzieht in einen Wald und erst einmal ein wenig Revue passieren lassen muss, was in den letzten 10 Jahren alles passiert ist. Von seiner ganz persönlichen Frage und Unsicherheit zu einer großartigen Vision und nun der Wiederherstellung, der Übersetzung des Buches Mormon und nun der Wiederherstellung der Kirche Jesu Christi auf der Erde in den letzten Tagen. Er zieht sich in diesen Wald zurück, will wahrscheinlich auch ein wenig zur Ruhe kommen. Und er weint vor Freude und muss erstmal alles so ein bisschen loslassen und ja, fühlen wahrscheinlich. Wenn wir uns ein wenig überlegen, was er alles erlebt hat und welchen Widrigkeiten er strotzen musste, was er gelernt hat, was er falsch gemacht hat, wovon er umkehren muss, das ist ja wirklich eine große Geschichte, eine große Entwicklung, die er durchgemacht hat in dieser Zeit, was wir jetzt bisher alles gelesen haben in diesem Jahr. Aber für ihn sind es 10 Jahre gewesen, in dem unglaublich viel passiert ist und unglaublich viel von ihm verlangt wurde, aber auch unglaublich viel Freude ihm gegeben wurde. Als kleinen Zusatz kann ich noch sagen, dass in Lehre und Bündnisse 22, das ist ein wenig später gegeben worden, erst im April, geht es um die Frage, die wohl viele hatten nach Gründung der Kirche, dass sie zum Beispiel in anderen Kirchen getauft wurden und sich fragen, muss ich mich jetzt nochmal taufen lassen? Und der Herr beantwortet hier diese Frage nämlich, ja, ihr müsst euch nun in der wahren, wiederhergestellten Kirche Jesu Christi taufen lassen, denn die anderen Taufen sind ungültig. Das sind natürlich Fragen, die so am Anfang der Gründung nochmal vorgekommen sind, weil die Mitglieder überhaupt nicht wussten, wo es lang geht. Und der Herr ist gnädig und gibt uns die Antwort Stück für Stück. Wir müssen nicht alles auf einmal wissen und das können wir zumindest für uns heute daraus lernen.
Ja, also wir haben in diesen 3 Kapiteln relativ viel Geschichte und relativ viel wichtige Geschichte. Also nicht nur interessant zu hören, was die so erlebt haben, sondern für die Organisation, für die Kirche. Ja, der Tag, an dem nicht die Wiederherstellung, aber so die Kirche an sich alles begann. Und ich finde es total witzig, wenn man gerade Lehre und Bündnisse 20 liest, aber auch noch die darauffolgenden Kapitel. Die sind so ein bisschen wie das Originalhandbuch, das der Herr zuallererst offenbart hat. Der Herr gibt eben die Anweisung, wie die Kirche zu führen ist, was es für Ämter und Aufgaben im Priestertum gibt. Also haben wir noch ein bisschen was, worauf wir uns freuen können in der Zukunft. Nämlich noch die Gründung einiger Organisationen und die Entwicklung der Kirche. Und das ist eigentlich auch das Thema heute. Als wir beide, Nele, so ein bisschen darüber gesprochen haben, was die Kapitel beinhalten, hast du aber auch so die Frage gestellt an uns beide so ein bisschen, was bedeutet das für uns, die Kirche? Und ich musste darüber nachdenken, weil ich finde, heute ist diese Frage mindestens genauso wichtig wie zur Gründung der Kirche. Was bedeutet die Wiederherstellung der Kirche? Natürlich liegt das jetzt bei 200 Jahren in der Vergangenheit, aber die Kirche steht immer noch fest und sie entwickelt sich auch immer noch. Also wir haben immer noch fortlaufende Offenbarung. Es hat nicht geendet hier im April 1830 mit der Wiederherstellung, sondern selbst heute, 200 Jahre später, sind wir immer noch dabei, Offenbarung für Offenbarung zu empfangen. Es werden kleinere Veränderungen vorgenommen, Sachen werden angepasst an unsere Zeit, an die Menschen, die wir heute sind. Und deshalb dachte ich, sprechen wir ein bisschen darüber, was das eben ja für uns heutzutage bedeutet. Und ich glaube, jeder von uns beiden, aber auch jeder, der zuhört, hat eine andere Geschichte. Und die schon ein bisschen länger zuhören, die wissen, dass ich in der Kirche aufgewachsen bin. Und als ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, kam mir der Gedanke, ja gut, es ist nicht dieser Unterschied, den ich habe zwischen komplett weltlichem Leben und komplett Leben nach dem Evangelium und als Mitglied der Kirche. Aber ich weiß, dass mein Leben völlig anders wäre, wenn ich nicht Mitglied dieser Kirche wäre. Und als ich die Kapitel gelesen habe, ist mir tatsächlich ein Vers aufgefallen. Ganz am Ende. Der letzte Vers tatsächlich, den wir lesen in der kommenden Woche. Nämlich Abschnitt 22, Vers 4. Dort lädt Jesus Christus uns ein und gibt uns aber auch einen Rat oder ein bisschen eine Warnung. Er sagt, darum tretet durch die Pforte ein, wie ich geboten habe, und trachtet nicht, eurem Gott Rat zu erteilen. Es geht in diesem Abschnitt um die Taufe. Nele, du hast ja schon ein bisschen was von erzählt. Dass es etliche Menschen gab, die dachten, ja, ich bin ja schon getauft worden. Muss ich jetzt wirklich mich nochmal taufen lassen? Reicht das nicht? Und vielleicht gab es sogar einige, die da ja ein bisschen knatschig waren, dass sie dachten, oh Mann, jetzt muss ich mich doch mal taufen lassen. Das ist ja irgendwie ein bisschen nervig. Ich finde, das hört man so ein bisschen aus diesem Vers raus, ne? Dass der Herr sagt, trachtet nicht, eurem Gott Rat zu erteilen. Das bedeutet, es gab wohl einige, die meinten, dass das nicht notwendig sei, noch einmal getauft zu werden. Und ich musste daran denken, dass wir eigentlich in einer Welt leben, heutzutage, die genauso ist. Eine Welt, die eigentlich Gott sagt, was er zu tun und zu lassen hat oder das gerne möchte. Unsere Welt versucht vielleicht an einen Gott zu glauben oder Leute wollen an einen Gott glauben, aber sie sagen, wenn es einen Gott gibt, dann. Und dann kommt eine Liste an Sachen, die sie sich vorstellen können oder die sie erwarten von einem Gott. Da kommt dann oft die Frage, wie kann es einen Gott geben, wenn das und das passiert? Und ich glaube, dass das so ein bisschen ja einfach der Moderne geschuldet ist, dass wir, ich will nicht sagen, dass wir zu wenig Probleme haben, aber dass wir in einer Zeit leben, in der vieles sehr, sehr einfach ist. Gerade so das normale Leben, der normale Alltag. Wir haben Einkauf von zu Hause. Ich kann auf meinem Sofa sitzen oder in meinem Bett liegen und kann mir 500 verschiedene Angebote für irgendein Produkt ansehen und vergleichen. Und ich muss nur meinen Daumen dafür bewegen.
Ja.
Das ist alles.
Verrückt, ne?
Und dann kann ich das kaufen und dann ist es am nächsten Tag, spätestens am übernächsten Tag, aber dann sind die meisten schon sauer, dass es so lange dauert.
Ja.
Dann ist es einfach an meiner Tür, es ist bei mir hier zu Hause. Wir haben Maschinen, die uns helfen, also unser Leben, unser alltägliches Leben ist sehr einfach geworden und wir gehen ein bisschen davon weg, es gewöhnt zu sein, dass das Leben hart ist, dass der Alltag hart ist. Ich will nicht sagen, dass die Zeit heute total Larifari ist. Es gibt viele andere Schwierigkeiten und Probleme, die damit kommen. Aber ich glaube, dass eben daraus ein bisschen eine Kultur entsteht, die lernt, Sachen zu erwarten, dass es leicht ist. Und wenn es nicht so ist, dann Beschwerde einzureichen. Einen Kommentar zu schreiben, gemeinen oder eine Rezension oder so. Meistens schreibt man ja auch nur eine Rezension. Also ich ertappe mich jedenfalls dabei, wenn die Sachen kaputt sind oder schlecht sind oder so. Da man dann den Frust rauslassen will. Also diese Kultur, die eben Erwartungen stellt und dann, wenn sie nicht getroffen werden, dann halt sagt, okay, da muss jetzt was geändert werden. Es ist nicht so, wie ich das gerne hätte.
Was ja paradox ist, denn wir sind diejenigen, die das selbst nicht möchten, dass Erwartungen an uns gestellt werden. Das ist ja auch irgendwie so ein Punkt im Evangelium, ne? Also wir haben zwar die Liste als Menschheit jetzt gesehen, wie natürlich läuft nicht jedes Leben so, das ist uns auch bewusst, aber eine Liste dafür, wie ein perfektes Leben aussehen müsste, ist ja wenig Erwartungen, ich kann tun, was ich möchte und habe die Freiheiten, das Punkt, 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 so und so weiter. Auf der anderen Seite, ich erwarte aber, dass von mir jemand etwas erwartet, dass da ein Gott kommt, der sagt, es reicht nicht, dass du sagst, ja, ich glaube daran, dass du da bist und zack ist alles weg, sondern der erwartet, dass wir etwas tun dafür, um diese Gnade zu verdienen, beziehungsweise es ist ja nicht mal verdienen, sondern eher anzunehmen, was er uns stattdessen gibt, statt des Leides, was wir nicht haben wollen. Also es ist ja so ein Unverständnis dafür, dass Gott irgendetwas von uns verlangen könnte, weil wir so faul geworden sind als Menschheit, ein Leben bewusst anzunehmen, dass etwas von uns erwartet, dass uns etwas abverlangt.
Und es gibt ja auch die christliche Bewegung oder die christliche Seite, die es total ablehnt, dass Werke involviert sind in der Erlösung, ne? Sondern dass allein die Gnade uns errettet und egal ist, was wir tun, die Werke komplett rausgenommen sind. Also egal, was wir machen, solange wir einfach an Jesus glauben, das reicht. Und natürlich ist es nur durch Jesus Christus, dass wir errettet werden können und durch die Gnade, aber die Werke sind nicht ausgeklammert. Ich habe zu dem Thema neulich in meinem Bett gescrollt und habe ein Video gesehen von einem Mann, dem ich schon ein bisschen länger folge, ein Mitglied unserer Kirche, der versucht recht logisch und rational, auf jeden Fall argumentativ Sachen zu klären, Sachen zu erklären, geht auf Kommentare ein, die gepostet werden unter seinen Videos, negative Kommentare oder Zweifel oder Leute prangern Sachen an und eben genau dieses Thema kam auch auf, also mit Gnade oder Werke oder beides. Weil wir ja daran glauben, dass es nicht nur die Gnade ist, die uns errettet, sondern auch unsere Werke, aber eben beides. Dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und er nennt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und er sagt, dass es ein bisschen ist, wie wenn man auf eine einsame Insel fliegen will. Es ist eine wunderschöne Insel, man möchte da unbedingt hin und man wünscht sich das so sehr, aber man kann weder ein Flugzeug fliegen, man ist nicht Dieter F. Uchtdorf. Und man hat auch nicht das Geld, um dahin zu fliegen. Also man hat diesen Wunsch, aber so mit den eigenen Mitteln ist es nicht möglich. Und in dem Beispiel kommt dann der Sohn des Airline-Inhabers und sagt hier, ich habe dir ein Ticket gekauft, es ist bezahlt, du musst auch nichts tun, um das Geld irgendwie zu verdienen, um mir das zurückzubezahlen oder so. Und du musst das Flugzeug auch nicht fliegen. Also ist komplett alles vorbereitet. Aber das, was du tun musst, um dorthin zu kommen, ist, du musst pünktlich am Flughafen sein. Du musst deinen Reisepass dabei haben und aktualisiert haben. Du musst durch Security gehen und durchleuchtet werden da. Du musst die Regeln des Flugzeuges einhalten, was du mit reinnehmen darfst und was nicht. Du musst
dein Gepäck abgeben.
Ja, ganz genau. Also er zählt all diese Sachen auf, die man machen muss, um in das Flugzeug zu kommen, das einen auf die Insel bringt. Und der Punkt ist, dass das eben genau das ist, wie es funktioniert. Dass wir jemanden haben, der uns einen Freifahrtschein sozusagen gibt, aber wir können nicht einfach zu Hause liegen und nichts machen oder an dem Abend ins Kino gehen oder sonst was, an dem das Flugzeug abhebt und uns dann beschweren, dass wir nicht am Ende auf der Insel sind. Sondern es gibt Sachen, die sind notwendig dafür, selbst wenn wir das Ticket durch Gnade bekommen, die wir tun müssen, um da eben anzukommen, wo wir hinwollen. Das ist aber nur ein Beispiel, wie wir als Menschen oft versuchen, unsere eigenen Bedingungen für die Erhöhung irgendwie an Gott heranzutragen. Und ich liebe diesen Satz, den der Herr sagt, trachtet nicht danach, eurem Gott Rat zu erteilen. Das finden wir auch in Jakob 4, wo steht, darum, Brüder, trachtet nicht dem Herrn Rat zu erteilen, sondern Rat aus seiner Hand anzunehmen. Denn siehe, ihr wisst selbst, dass er mit Weisheit und mit Gerechtigkeit und mit großer Barmherzigkeit Rat gibt über all seinen Werk. Und genau das ist es, was eigentlich für mich die Wiederherstellung bedeutet und umfasst. Wir haben jemanden, der mit Weisheit und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, mit diesen drei wundervollen und notwendigen Eigenschaften, uns auf dieser Erde führen möchte.
Man muss es ja eigentlich auch viel eher so sehen, dass wir nicht nur das Flugticket geschenkt bekommen, sondern dass wir netterweise auch noch eine Anleitung dafür bekommen, wie wir dann am Ende im Flugzeug sitzen können. Na, es wird ja häufig so gesehen, als ob das nicht notwendig wäre. Und als ob Gott sagt, ja, du kannst mit dem Flugzeug mitfliegen, aber ich habe mir jetzt noch hier so ein paar komische Sachen ausgedacht, die ich dafür haben möchte. Ich möchte, dass du erstmal einen Putzelbaum machst und dass du rückwärts ins Flugzeug gehst und also so bescheuerte Dinge. Ja. Als ob er da sitzt und denkt, ich denke mir jetzt irgendwas aus als alter weißer Mann hier oben im Himmel und ich möchte das bitte. Das ist es ja nicht. Nein, wir kriegen die Anleitung, wir kriegen die Schatzkarte, ne, oder die Landkarte, wie wir dorthin kommen. Und uns wird nicht nur geschenkt, wir werden auch noch angewiesen. Und dafür müssen wir dankbar sein, anstatt uns zu beschweren, dass die Kirche, nämlich der Herr eigentlich, nicht die Kirche als eine fremde, losgelöste Institution, sondern dass er uns auch noch die Hilfe gibt, dass er uns auch noch Menschen an die Seite gibt, mit denen wir zusammen lernen können, dass er uns die Möglichkeit gibt, auch nach der Taufe durch das Abendmahl immer wieder neu anfangen zu können. Dass er uns die Möglichkeit gibt, die Dinge, die wir lernen sollen, zu erproben innerhalb einer Familie, zu erproben innerhalb einer Berufung, die wir bekommen, anstatt das alles als Last und so ja aufgesetzte Anweisungen zu sehen. Das ist eine Hilfe. Alles davon ist eine Hilfe, damit wir den Weg ins Flugzeug finden und zurück zu dieser Insel, zu der wir wollen.
Ja, genau. Das ist, als ob der Sohn, der das Ticket uns schenkt, als ob der uns noch eine Liste gibt, mit was wir brauchen. Und dann hat er schon einen Termin dabei gemacht, dass wir unseren Reisepass aktualisieren können.
Ja, genau.
Und eine Packliste mit genau den Sachen, die wir brauchen werden auf der Liste.
Ja, er schickt uns ja sogar noch Leute.
Ja, genau.
Die uns helfen, den Termin zu finden.
Ja.
Die uns genau zeigen, wo wir die Anleitungen finden, die wir brauchen. Also auch das noch, ne?
Ein Chauffeur.
Genau.
Ja. Ja, richtig. Und das heißt nicht, dass wir nicht mal verwirrt vor irgendeinem Amt stehen oder überwältigt oder überfordert vor dem Koffer und denken, boah, was muss ich alles packen? Aber er lässt uns halt selbst in dieser Zeit, lässt er uns nicht alleine. Und genau dafür ist die Kirche da. Dafür war es notwendig, die Kirche wiederherzustellen, um diese Führung zu haben. Wir haben Antworten. Wir sagen das ständig, wir beide. Wir lieben das Evangelium, weil es für uns so logisch ist. So viele Dinge sind einfach, ergeben Sinn. Wir haben nicht alle Antworten. Und es sind manchmal, wenn wir Antworten haben, nicht immer die, die wir gerade hören wollen.
Ja, das ist der Punkt.
Ja, aber wir haben sie eben. Und ich liebe diese Ordnung. Ich liebe es, da haben wir auch vor ein paar Folgen drüber gesprochen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Dass es ihm gefällt, Sachen zu organisieren, dass es keinen Kuddelmuddel gibt. Ich meine, natürlich, wir sind immer noch Menschen, manchmal gibt es Kuddelmuddel. Gerade so in den kleineren Instanzen wie Gemeinden oder Zweige oder so, wo dann nicht alles so schnell geht und man kann nicht so schnell auf alles reagieren und so. Aber wir wissen, was eigentlich getan werden müsste. Wie gesagt, dieser Abschnitt 20 ist nur ein Teil der Anweisung, die wir heute haben. Wenn wir das Handbuch mal komplett durchlesen würden, ich weiß nicht, wie lange das dauern würde. Ewig wahrscheinlich. Was wir alles an Ordnungsmaßnahmen haben, also an Richtlinien und an Regeln und Sachen, wie es ablaufen soll. Und es kommt immer mehr dazu. Und wie schön ist das, dass wir uns das alles nicht selber ausdenken müssen oder darüber streiten müssen, sondern dass wir es einfach nachlesen können.
Gerade dieser Punkt, das ist mir oft begegnet, dass diese Ordnung oder dass es für alles irgendwelche Anweisungen oder Rahmen gibt, das wird auch häufig gerade als negativ angesehen. Ne? Warum muss man mir sagen, wie ich dies und das tue? Warum kann ich da nicht ein bisschen Spielraum haben? Und ich finde, es gibt schon relativ viel Spielraum für uns, aber ich kann da wirklich Zeugnis geben von, dass eine Welt oder ein Leben ohne Ordnung und ohne Rahmen nicht schön ist. Ich bin so aufgewachsen, dass meine Mutter mir sehr viel Freiheit gegeben hat. Das ist ja auch zuletzt wieder erwähnt, auch teilweise war ihr das nicht möglich, mir wirklich einen Rahmen zu geben durch ihre Depression, die sie immer wieder zurückgeworfen hat oder ja lahmgelegt sozusagen. Und ich war jetzt nie ein Kind, das irgendwie groß rebelliert hat. Ich habe mich auch immer eigentlich sehr zusammengerissen oder war jetzt auch nicht, hatte nicht das Bedürfnis, da irgendwie gegenzugehen. Und als das Evangelium mehr Platz in meinem Leben bekam, habe ich mich sicher und geborgen gefühlt, weil ich einen Rahmen hatte dafür, was zu tun ist, was wichtig ist, was gut ist, was falsch ist. Das hat mir so viel gegeben, so viel Sicherheit, und ich habe das immer empfunden als eine liebevolle Sache. Ich habe in diesem Rahmen und in diesen Gesetzen und Geboten des Evangeliums immer die Liebe gespürt des himmlischen Vaters, weil ich erlebt habe, wie verwirrend und wie beängstigend ein Leben ohne das sein kann. Und deswegen, ja, vielleicht gibt es Menschen, die ja nicht genug Erfahrung mitgemacht haben, oder vielleicht, na, wir reagieren ja sehr unterschiedlich, einfach auch durch unseren Background. Und der ein oder andere, der sehr strenge Eltern hatte, denkt sich wahrscheinlich so, nee, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Freiheit haben. Dann ist es vielleicht schwer, diese Regelungen anzunehmen. Aber das ist mein Zeugnis, wie viel Liebe in diesem Rahmen steckt, wie viel Liebe da drin steckt, dass wir eine Schatzkarte haben, die uns nach Hause führt.
Ja, das sehen wir auch ganz, ganz besonders immer wieder in dem Thema Kindererziehung. Erfahrungen und ja, Berichte zeigen uns, dass Kinder Rahmen brauchen. Die brauchen Struktur und Grenzen, obwohl auch da ja immer wieder in jeder Generation gefühlt neu Leute sich dafür entscheiden, Kindern keine oder weniger Grenzen zu setzen. Und man sieht im Nachhinein, wie sehr das ihn schadet. Und genau das ist mit uns auch. Wir sind die Kinder hier. Und wir brauchen diesen Rahmen, wir brauchen Grenzen. Wir müssen wissen, woran wir sind. Und das ist das, was uns eben Sicherheit gibt. Hm. Dass wir wissen, wenn wir das machen, dann passiert das. Und nicht raten zu müssen oder irgendwie immer ausprobieren zu müssen, was passiert, wenn ich das mache, Das ist nämlich das, was, wie du sagst, was einem so den Boden unter den Füßen nimmt. Und der Vater im Himmel weiß das. Und deshalb hat er uns die Kirche so gegeben, wie wir sie haben.
Ja, und nach dem Prinzip, nach der Ordnung, die auch von unserem Zuhause kommt, von unserem himmlischen Zuhause,
ja,
dem nachempfunden. Ne?
Richtig, wir haben natürliche Gesetze, die auch der Vater im Himmel befolgen muss. Sonst würde er aufhören, Gott zu sein. Und wenn es diesen natürlichen Rahmen nicht gäbe, wenn er sich alles ausdenkt, dann gibt es kein Szenario, in dem er aufhören würde, Gott zu sein, weil er derjenige ist, der alle Regeln sich ausdenkt.
Ja. Ich liebe diesen Vergleich mit den Naturgesetzen, die ja auch durch Gott festgelegt sind oder durch die ewigen celestialen Gesetze. Aber da gibt es so ein Beispiel. Ich kletter ja auch nicht auf dem Hochhaus und springe runter und beschwere mich dann, dass ich sterbe oder verletzt bin, weil mir klar sein sollte, dass das Gesetz der Schwerkraft für mich auch gilt.
Ja.
Und mich dann beschwere, wieso hat Gott mich nicht aufgefangen? Oder wieso stand da unten kein Kissen,
ja,
kein großes Feuerwehrkissen oder irgendein Engel interveniert zwischendrin?
Ja.
Nein, ich kenne das Gesetz der Schwerkraft, dann springe ich nicht irgendwo runter, wenn ich nicht will, dass mir was passiert.
Ja.
Und so ist es mit den celestialen Gesetzen auch.
Und das ist so absurd, wenn man darüber nachdenkt, über dieses Beispiel mit der Schwerkraft, weil ein gesunder Mensch, also würde ich mal behaupten, würde niemals sein Leben damit vergeuden, sich über sowas aufzuregen. Weißt du, dass es die Schwerkraft gibt? Und wenn jemand wirklich Kraft und Energie damit darauf verwendet, sich darüber aufzuregen und dann die Entscheidung fällt, das trotzdem nicht zu beachten, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Und so ist das hier halt auch. Es gibt diese Wenn-Dann-Geschichten und ich liebe das, weil es eben genau diesen Rahmen bietet. Für uns.
Ja.
Und auch Schutz bietet. Ne? Und das Coole ist, wir haben ja ein bisschen Veränderungen. Veränderungen in dem Bereich, der nicht ewig ist. Präsident Oaks hat darüber mal gesprochen, dass es ewige Gesetze gibt, die unveränderlich sind und die sind heute noch genauso in Kraft und werden auch heute noch genauso gelehrt und gegeben vom Herrn für uns. Aber dass es eben auch Gesetze gibt, die zeitlich sind. Wir haben zum Beispiel das Wort der Weisheit. Wir wissen, dass das Wort der Weisheit zu Jesu Zeiten nicht in dem Maße gegeben war, wie es heute ist. Es war anders. Die haben andere Sachen nicht gegessen und andere Sachen getrunken, die wir heute nicht trinken und so weiter. Aber der Herr kennt nämlich unsere Zeit und es gibt Dinge, die eben für uns angepasst werden, um uns und das Leben hier auf der Erde so sicher wie möglich zu machen. Auch wenn es eben nicht immer angenehm ist, aber das ist so ein bisschen mein Mantra geworden, auch für mich selbst, aber ich glaube wirklich fest daran, dass das Leben in der Kirche mit Jesus Christus und auch mit den ganzen Gesetzen und Geboten, die wir haben, die zu befolgen, dass wir das beste Leben haben können auf dieser Erde, was man haben kann, weil unser Leben ist schwierig. Für alle ist das Leben schwierig.
Mhm.
Und wenn wir durch diese schwierigen Zeiten gehen und Entscheidungen treffen, die gegen die Gesetze und Gebote Gottes sind und auch Warnungen missachten und so weiter, dann machen wir uns das Leben, das wird nur schlimmer. Es gibt kein Szenario, wo es besser ist, auf kurz oder lang, ein Gebot nicht zu halten oder einer Warnung nicht Beachtung zu schenken.
Spätestens auf lang.
Spätestens auf lang, ja. In dem Vers in Jakob 4, in dem wir lesen, dass der Herr mit Weisheit regiert und Rat gibt. Wir können uns sicher sein, dass Gott weiß, was er tut. Wir können letztendlich annehmen oder ablehnen, was er uns sagt. Und das lesen wir auch diese Woche in Abschnitt 20, Verse 13 bis 15, wo der Herr sagt, da nun die Welt so große Zeugnisse hat, wird sie danach gerichtet werden. Ja, alle, die später noch Kenntnis von diesem Werk erlangen und diejenigen, die es im Glauben annehmen und Rechtschaffenheit bewirken, werden eine Krone des ewigen Lebens empfangen. Aber diejenigen, die ihr Herz in Unglauben verhärten und es verwerfen, denen wird sich das zu ihrer eigenen Schuldigsprechung wenden. Also er sagt hier, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Die Mitte gibt's nicht. Auch wenn wir manchmal gerne keine Entscheidung treffen wollen. Aber mehr denn je ist Polarisation angesagt. In welche Richtung auch immer. Und er sagt hier, wofür wir uns auch immer entscheiden, jede Richtung, in die wir gehen, hat auch Konsequenzen. Gute oder schlechte Konsequenzen für uns. Und er sagt hier, dass die Welt eben noch nie so große Zeugnisse hatte. Das ist immer wieder ein Thema, dass wir mehr Schriften haben denn je. Wir haben mehr Zeugnisse, die für alle auch erreichbar sind. Also man muss heute nicht perfekt Englisch sprechen oder man muss noch nicht mal einen richtigen Computer zu Hause haben oder einen Fernseher oder so. Man muss nicht mal lesen können oder sehen können, um das Evangelium empfangen zu können. Wir haben so viele wundervolle Möglichkeiten bekommen vom Herrn, so viele Zeugnisse wirklich und so viele Kanäle, auf denen diese Zeugnisse uns gegeben werden, immer wieder, dass wir sie lesen, hören, sehen, fühlen, verstehen können. Aber vor allem können wir immer ein Zeugnis empfangen. Und es gibt wenige Bereiche oder wenige Menschen auf der Welt, die nicht die Möglichkeit haben, wenn sie es wirklich wollen, wenn sie wirklich auch aktiv danach suchen, auf so ein Zeugnis zu stoßen. Ob es die Bibel ist oder das Buch Mormon oder ein alter Prophet oder ein neuer Prophet, das macht letztendlich keinen Unterschied, solange es ihn in die richtige Richtung weist.
Ich musste auch darüber nachdenken, als du das jetzt nochmal diesen Vers erwähnt hast, dass wir heute so viele Zeugnisse haben wie nie zuvor, muss ich so in Bezug aufs Evangelium, auch innerhalb des Evangeliums darüber nachdenken, warum man das sagen könnte, dass wir heute mehr Zeugnisse haben als ja vielleicht die Leute, die im Alten Testament oder die im Neuen Testament gelebt haben. Und ich glaube, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wir heute in der Evangeliumszeit leben, in der Verheißungen erfüllt werden, in der wir sehen, wie Verheißungen sich erfüllen. Natürlich, es gab das schon im Kleinen. Es gab das Volk Israel, das aus Ägypten rausgeholt wurde, nachdem ihnen verheißen wurde, dass sie wieder in Freiheit leben würden. Jesus Christus ist gekommen, nachdem er Jahrtausende lang verheißen wurde, sein Kommen. Aber wir sind in der Zeit, in denen es vor allen Dingen viel mehr Erfüllung gibt, als dass neue Verheißungen kommen. Wir sind in der Zeit, auf die alle gewartet haben, weil da wird es endlich passieren. Wir sind die Zeit, die die Leute sich schon gewünscht haben oder stehen kurz davor, vor der Zeit, die sich Menschen herbeigesehnt haben, als Jesus Christus das erste Mal da war. Für uns ist es dieses große Ereignis, meine Güte, zum Glück ist Jesus Christus gekommen, zum Glück hat er das Sühnopfer vollbracht und es ist zentral, es ist nicht unwichtiger, das auf gar keinen Fall. Aber die Menschen damals sind ja oft fehlgegangen, die ihn gesehen haben, weil sie dachten, er wäre schon der Christus des zweiten Kommens, er wäre schon der, der jetzt hier den Weg frei macht und die Erde reinigt und so weiter. Und wir sind in dieser Zeit, bereiten uns darauf vor, dass das alles passiert, was die Menschen Jahrtausende lang wollten. Und all diese Zeugnisse geschehen genau vor unserem Auge. Und vielleicht muss man auch die Wiederherstellung, diese fortlaufende Wiederherstellung, an der wir teilnehmen können, genauso sehen. Nicht, wieso wird das denn jetzt geändert und wieso war das denn bisher so und vorher nicht, sondern zu sehen, wow, wir dürfen dabei sein, wo plötzlich alles passiert, wo jetzt von 60% Wiederherstellung auf 80% und irgendwann die 100. Also wir dürfen dabei sein und wir sollten demütig dabei zuschauen und dankbar sein, anstatt es zu beurteilen, was davon jetzt sein muss und was nicht. Und da brauchen wir natürlich ganz speziell ein Zeugnis eben von dieser Organisation der Kirche und nicht nur einfach von irgendeinem Evangelium. Wir haben zuletzt darüber gesprochen, wie wichtig das Zusammenspiel von Evangelium und Kirche sind für die Ordnung, für die Sicherheit im Evangelium, für all diese Dinge.
Ja. Ja, das ist genau das, was die Schriftstelle sagt, ne? Wir sollen Gott nicht Rat erteilen.
Ja, ja.
Wenn er sich dafür entscheidet, die Propheten zu inspirieren oder den Propheten zu sagen, dass es in Ordnung ist, jetzt ein Garment rauszubringen, was einen kürzeren Ärmel hat,
ja, genau,
oder damals was zweigeteilt ist oder was auch immer. Wir denken manchmal, ja, die Welt, die will das. Und ich meine, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? Dass wir in einer Zeit, in einer Welt leben, die sich ihren Gott gerne so, so drag and drop zusammenstellen würde. Das passt mir nicht.
Ja.
Aber auch in der Kirche haben wir das. Natürlich, wir sind alle Menschen. Auch wir haben das. Ich kenne das gut, dass ich immer und immer und immer um das Gleiche bete und denke so, komm, jetzt mach doch mal, bitte. So wie Kinder halt auch sind, ne? So wie Kinder halt denken, warum? Warum ist das so? Kannst du nicht sehen, dass es schlau wäre jetzt, dass ich hier rumrennen darf im Winter bei 0 Grad mit einer kurzen Hose? Und denkt als Elternteil, nein. Ich kann weitersehen als du und solltest lieber auf meinen Rat hören, wenn du nicht krank im Bett liegen möchtest. Die Wiederherstellung der Kirche hat uns Ordnung gegeben, hat uns Struktur gegeben. Mir gibt die Wiederherstellung, also die Kirche und die Organisation, Vertrauen und Frieden, weil ich auf die Führung eines lebendigen Propheten vertrauen kann, der durch Jesus Christus geführt wird. Also der, das Sprachrohr ist eigentlich nur für den Herrn. Und die Wiederherstellung hat mir das Priestertum in meinem Leben gegeben, einen Priestertumsträger an die Hand gegeben, der mir Segen geben kann, der in besonderer Macht nochmal speziell Segnung des Priestertums in mein Zuhause Hause bringen kann. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht die Segnung des Priestertums haben ohne einen Mann, ne? Wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, jemanden da zu haben oder so. Aber es gibt eben Sachen, die, ja, für die es einen Priestertumsträger braucht. Und so oder so, ob der jetzt bei mir zu Hause wohnt oder nicht, ich habe Menschen in meiner Umgebung, in der Kirche, Männer, wie die eben diese Möglichkeit haben, mich so zu segnen. Weil das ist das Priestertum letztendlich. Es ist ein Mittel, um uns zu segnen.
Ich finde das ganz interessant, oder wir müssen uns das mal vor Augen halten, Abschnitt 21, wie erwähnt, der erste Abschnitt, der an die ganze Kirche gerichtet wurde, als sie organisiert wurde. Und womit beginnt dieser Abschnitt? Der Herr sagt, Joseph Smith ist der Prophet, den ich auserwählt habe.
Ja.
Und ihr sollt ihm folgen.
Ja.
Und das war für die Geschwister damals auf jeden Fall wichtig. Aber was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir nicht alles, was Joseph Smith jemals getan hat oder was über ihn erzählt wird, auseinanderklamüsern müssen, sondern dass wir dem Herrn vertrauen und sagen, er war derjenige und wir können ihm folgen. Und es bedeutet für uns, dass das auch für alle Propheten gilt, die nun seine Kirche führen.
Ja.
Dass wir auch mit denen nicht diskutieren im übertragenen Sinne. Wir treffen die jetzt nicht, aber in der Regel. Aber dass wir auch denen nicht versuchen sollten, indirekt Rat zu erteilen, sondern dass wir anerkennen müssen, wenn wir Mitglieder dieser Kirche sind, dass die Propheten Gottes Wort sprechen und die Kirche so führen, wie er es möchte. Und dann, das macht das Leben so viel leichter,
ja,
wenn wir sagen, okay, ich verstehe nicht alles im Detail. Dein Beispiel fand ich super, das ist sehr aktuell. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt plötzlich Garments kriegen, wo die Ärmel ein bisschen kürzer sind. Okay, aber das wird jetzt meinen Glauben nicht zum Wanken bringen. Ich sage, okay, dann ist das jetzt so die Zeit, die Menschen sind vielleicht bereit oder welche Gründe ich auch immer nicht in meinem Kopf habe dafür. Und das kann einem viel Frieden geben,
mhm,
wenn wir wirklich, das ist so zentral, diese göttliche Führung durch die Propheten, wenn wir da ein großes Zeugnis von haben, dann müssen wir nicht mehr so viel diskutieren und nachdenken. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Ja und Amen zu allem sagt, ohne überhaupt jemals nachzudenken.
Ja.
Aber es gibt einem so viel Frieden und ich liebe das und ich bin so dankbar dafür, dass da Menschen sind, die sich dafür interessieren, dass ich Fortschritt machen kann, die mir helfen, näher zu Christus zu kommen und dass es am Ende eigentlich Christus ist, der all das möchte und seine Kirche so organisiert hat, dass es auch wirklich abläuft, wie er es möchte und nicht irgendwelche Menschen.
Ja. Und eine Sache, die du gerade und auch vorhin schon genannt hast, die ganz wichtig ist, wenn wir darüber sprechen, was die Wiederherstellung der Kirche und die Organisation heutzutage und so weiter, was uns das alles gibt, ist es auch wichtig, darauf zu achten, was sie uns nicht geben kann. Zum Beispiel, was du eben gesagt hast, kann sie uns kein Zeugnis geben. Und sie, die Organisation der Kirche, kann uns nicht ohne uns, ohne unser eigenes Bestreben eben diesen Fortschritt geben, von dem du gerade gesprochen hast. Wir brauchen den inneren Antrieb. Diese Dinge müssen wir uns selbst erarbeiten. Selbst die Kirche an sich kann uns nicht ewiges Leben geben. Sie kann uns keine Beziehung zu Jesus Christus geben. Für all diese Dinge müssen wir uns selbst anstrengen.
Ja.
Und das ist das, was ich uns allen, mir selbst, natürlich auch immer als allererstes mitgeben will. Dass so wunderbar diese Kirche ist. Sie ist voll von Menschen, die alle fehlbar sind. Aber derjenige, der an der Spitze steht, ist unfehlbar. Und wie gesagt, so wundervoll das ist und so wichtig das ist für uns alle, für jeden einzelnen Menschen, dass wir das haben, funktioniert es nicht, dass wir zum Vater im Himmel zurückkehren, ohne dass wir ein eigenes Zeugnis von der Wahrheit des Evangeliums, des Buches Mormon, der Kirche, unseres Propheten empfangen. Dass wir ein Zeugnis davon haben, dass es Jesus Christus wirklich gibt, dass Joseph Smith ein wahrer Prophet war und dass es wirklich einen Gott gibt, der uns liebt und der möchte, dass wir zu ihm zurückkehren. Wir können noch so oft in der Abendmahlsversammlung sitzen und Lieder singen, aber wir müssen ausharren bis ans Ende. Selber, durch unseren eigenen Antrieb. Und das ist oft schwer. Manchmal hilft es, ein bisschen mitgetragen zu werden. Aber manchmal ist es auch das Gegenteil. Manchmal sind wir in einer Gemeinde oder in einer Umgebung, mit der wir nicht klarkommen. Da sind vielleicht Menschen, die genau wie wir Fehler machen und sie vielleicht nicht eingestehen. Und dann müssen wir uns entscheiden, verlasse ich jetzt dieses Werk? Ist mein Zeugnis stark genug, um die Menschen um mich herum auszuhalten sozusagen und um meine eigenen Fehler vor ihnen selbst zu bekennen und umzukehren? So wie wir die Sachen tun müssen, um ins Flugzeug zu steigen, geht es nicht ohne uns und ohne unseren eigenen Antrieb. Aber ich habe ein Zeugnis davon, dass wenn wir diese Dinge tun und wenn wir uns anstrengen, sie richtig zu tun, so gut wie wir können, dass wir dann es schaffen, ins Flugzeug zu kommen und dass wir es schaffen bis auf die Insel, nämlich zurück zu unserem Vater im Himmel, wo es schöner ist als überall sonst. Ich war schon mal da, ich kann mich nicht daran erinnern.
Ja.
Aber ich vertraue darauf, dass wir in seiner Kirche nicht fehlgeleitet werden und dass er diese Kirche wirklich führt. Und was auch immer noch auf uns zukommt an Wiederherstellung und an Rahmenbedingungen, bin ich mir sicher, dass wenn wir wirklich ein Zeugnis haben, ein eigenes Zeugnis und die Beziehung zu Jesus Christus, dass nichts kommen kann, was uns aus der Bahn wirft.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.